Ja, wir haben zuletzt die Entwicklung angeschaut von den gottlosen Königen im Südreich Juda. Und wir sehen jetzt da gerade nochmal die Übersicht. Also wir haben eigentlich jetzt alle Könige sind wir durchgegangen, bis zum Josia. Das haben wir angeschaut, die letzten Male. Und der Josia ist dann nochmal so kurz vor dem Ende nochmal so ein richtiger Lichtblick gewesen. Einer von den wenigen Königen, der so wirklich voll mit Jesus gelebt hat. Und nach dem Josia hat es dann nur noch vier weitere Könige gehabt im Südreich. Und zwar der Joahas ist sein Sohn gewesen, der Joachim ist sein Sohn gewesen, der Joachin ist der Enkel gewesen vom Josia und der Zedekia ist auch einmal ein Sohn gewesen vom Josia. Aber leider hat sein Gott wohlgefällige Wesen nicht abgefärbt auf die Könige. Auf die vier sind auch sehr gottlos gewesen. Die politische Lage hat beim Tod von Josia 609 vor Christus etwa so ausgesehen, dass Babylon, das Neubabylon, ist im Begriff gewesen, eine Weltmacht zu werden. Sie haben schon bereits Assyrien zum Teil erobert gehabt und man hat gemerkt, oh, da gilt es ernst. Und da ist das ägyptische Heer aufgebrochen und hat will auf Karkemisch. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Da ist Juda da unten, Ägypten, das Mittelmeer. Zur Orientierung. Und da ist Babylon gewesen, und die sind so von daher Richtung Assyrien, das Assyrische Reich, und da Karkemisch. Und jetzt hat die Ägypter wollen den Assyrern helfen gegen Babylon, weil die haben kein Interesse gehabt an einem neuen starken Weltreich. Und jetzt hat der Pharao Necho müssen wo durchgehen? Was haben wir da für ein Ländli? Juda. Und der König Josia ist dem Pharao Necho im Weg gestanden und hat gesagt: Stopp. Da kommst du nicht vorbei. Und sie haben ihn gewarnt, der Josia, geh weg, also der Ägypter, wir wollen nicht dich, wir wollen gegen Babylon kämpfen. Und leider hat er nicht darauf gehört und er ist in dem Kampf umgekommen. Und das ganze jüdische Heer ist natürlich dann unter die Räder gekommen. Juda ist dann verheert worden und hat müssen hohe Tribute zahlen. Und das Jahr 609 vor Christus ist eigentlich ganz ein wichtiges Jahr, weil von dort weg hat die Autonomie von Juda aufgehört. Sie sind nachher, bis auf ein paar Jahrzehnte, sind sie nie mehr selbstständig gewesen, bis in die Neuzeit, bis sie einen eigenen Staat bekommen haben, 1948. Sie haben einmal, wir kommen dann auch noch drauf, ich glaube im 2. Jahrhundert vor Christus sind sie einmal ein paar Jahrzehnte noch mal selbstständig gewesen, aber eigentlich ist es wirklich nicht mehr gut gewesen. Ist dort bach abgegangen. Der Joahas, eben der Sohn von Josia, ist dann König geworden, nachdem der Josia gestorben ist. Das Volk hat ihn zum König gemacht. Aber der König Necho, der Pharao Necho, hat das nicht wollen. Er hat dann den Gott abgesetzt, nach 3 Monaten schon, und hat ihn dann verschleppt auf Ägypten, wo er dann gestorben ist. Und hat dann seinen Bruder, den Joachim, hat er auf den Thron gesetzt. Der Joachim war 25 und hat 11 Jahre regiert. Er war gottlos gewesen. Die Bibel redet von Gräueltaten, die er begangen habe. Er war zum Beispiel auch der, der die Schriftrolle von Jeremia, der hat ja das aufschreiben lassen, durch den Baruch, seine Schriftrolle. Und der König Joachim war der, der dann die Schriftrolle hat verbrennen lassen, vorzu. Gelesen, verbrannt, gelesen, verbrannt, gelesen, verbrannt. Dann um 605 vor Christus ist es zur Schlacht gekommen, eben da in Karkemisch, da oben, ist es dann effektiv zur Schlacht gekommen zwischen den Babyloniern und der Ägypter. Der Babylon hat dort gesiegt. Übrigens, einfach nochmal zum Sagen, der Joachim ist jetzt da gerade König Sino. Und dort hat Babylon gesiegt und im gleichen Jahr hat dann der Nebukadnezar das erste Mal Jerusalem betreten. 605 vor Christus. Er hat dann das Land natürlich gerade übernommen von den Ägyptern, hat das Land gereinigt, vor allem Ägyptische, und hat den Joachim zu seinem Vasall gemacht, zum Untertan. Das heisst, der Joachim hat dann müssen, ihm dienen eigentlich. Er hat schon ein König sein von Juda, aber mit der Unterherrschaft eigentlich vom Nebukadnezar. Und er ist eigentlich ein Marionettenkönig gewesen dann letztlich. Der Nebukadnezar hat dann, bei dem Zeitpunkt, 605 vor Christus, auch gleichzeitig noch ganz viele Juden weggeführt. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, ob ich das da drauf habe. Genau. Es war die erste Deportation. Viele Juden sind weggeführt worden aus dem Land auf Babylon. Auch der Daniel und seine drei Freunde sind da schon dabei gewesen, bei der ersten Wegführung. Der Joachim hat dann mitbekommen, wie 3 Jahre später der Pharao Necho sich erfolgreich wehren gegen den Nebukadnezar. Also er konnte einen Angriff abwehren. der ägyptische König. Und dann hat der Jojakim wahrscheinlich gedacht, aha, okay, dann kann ich ja auch. Und er hat sich angefangen aufzulehnen gegen den Nebukadnezar. Das war aber keine weise Entscheidung, weil er ist dann, der Nebukadnezar ist dann wiedergekommen, zum zweiten Mal, 597 vor Christus, also 5 Jahre nach der Auflehnung vom Necho, Pharao Necho, ist dann der Nebukadnezar wieder einmarschiert in Jerusalem und hat dann den abtrünnigen Jojakim überwältigen. Also er ist dann gekommen und ist aufmarschiert. Er hat ihn noch nicht gehabt. Und jetzt gibt es Ausleger, gibt's zwei Möglichkeiten. Die eine Variante sagt, man nimmt an, dass der Jojakim während der Belagerung gestorben ist und man hat ihn dann vor das Tor rausgerührt. Es wird so etwas gesagt, im Jahr 22,19. Und andere sagen, ja, das ist nicht wirklich so gewesen, sondern man hat den Jojakim dann vor Tor rausgerührt, indem er ihn ausgeliefert hat. Und er ist auf Babel weggeführt worden, wo er gestorben ist. Ich tendiere eher auf die erste Variante, das ist halt wirklich einfach so, wie es dort steht. Dann, auf jeden Fall, wenn die erste Variante stimmt, dann ist es während der Belagerung zu einem Wechsel vom König. Dass eigentlich dann der Jojakim König geworden ist, anstelle vom Jojakim, weil der ja gestorben ist. Und der Jojakim ist der Sohn von Jojakim und Enkel von Josia. Aber nach 3 Monaten hat der Jojakim erkannt, dass er keine Chance hat gegen die Übermacht. Und er hat sich ergeben, dieser babylonischen Übermacht. Er hat das Tor aufgemacht, gesagt, das immer, kannst du es haben. Die königliche Familie ist dann weggeführt worden. Viele kriegstüchtige Männer sind weggeführt worden. Die geschicktesten Handwerker sind verschleppt worden. Es war dann die zweite Deportation gewesen. Die Bibel redet von Zehntausenden von Gefangenen, die ins Exil auf Babylon gezogen sind. Aber diesmal ist dann der Nebukadnezar ein bisschen weitergegangen. Als erstes Mal, er hat nämlich Jerusalem ausgeraubt. Und wir können mal die Bibelstelle da zusammen aufschlagen. 2. Könige 24, Vers 13. Und das heißt dort vom Nebukadnezar, und er brachte von dort heraus alle Schätze des Hauses des Herrn, also der Tempel plündert, und alle Schätze des Königshauses, und brach das Gold von allen goldenen Geräten ab, die Salomo, der König von Israel, im Tempel des Herrn gemacht hatte, ganz wie der Herr geredet hatte. Also er hat den Tempel plündert, wirklich, hat dann keinen Respekt mehr gehabt. Der Jojakim hat dann die nächsten 37 Jahre im Gefängnis verbracht in Babel. Und erst, als der Nebukadnezar gestorben ist, hat sein Nachfolger dann den Jojakim begnadigt. Man nimmt an, dass das der war, der dann einfach ein bisschen offener war gegenüber anderen Glaubensrichtungen und hat dann begnadigt. Und der Jojakim ist sogar wieder an eine gehobene Stelle gekommen im Königshof, nach 37 Jahren. Der Nebukadnezar hat dann anstelle vom Jojakim den Zedekia zum König gemacht. Das war der Onkel vom Jojakim und auch ein Sohn von Josia. Der Zedekia war der letzte König von Juda, beziehungsweise von dem Gebilde, das noch übrig geblieben ist. Und er war auch ein Marionettenkönig von Babylon und er war auch ein böser Mensch, ein gottloser Mensch. Er hat 21 Jahre ist er gewesen, als er auf den Thron kam und hat noch 11 Jahre regiert, doch noch 11 Jahre. Er hat übrigens eigentlich Matanja geheissen und nicht Zedekia. Den Namen hat ihm dann Nebukadnezar gegeben. Dann wie umbenannt. Das ist irgendeine Machtdemonstration, wenn er den Höchsten im Land einfach umbenannt. Jetzt heisst es nicht mehr Matanja, jetzt heisst es Zedekia. Punkt. Der Zedekia hat dann probiert, gute Miene zum bösen Spiel zu machen gegenüber dem Nebukadnezar. Er hat ihn zum Beispiel, es wird überliefert, 593 vor Christus, hat er ihn besucht in Babylon, wahrscheinlich auch um seine Dienste bezeugen. Aber im gleichen Jahr hat er sich getroffen mit Gesandten von Edom, also der Zedekia, das Gesandte von Edom hat er getroffen, von Moab, von Ammon, Tyrus und Sidon. Das sind alles so Nachbarvölker. Dort ist es ja darum gegangen, eine Gemeinschaft zu machen, ein Miteinander gegen Babylon. Aber es ist nichts berichtet, was dann die Folge von diesen Beratungen gewesen wären. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, sie haben gar keine Chance. Weil zum Beispiel gerade Edom ist dann bei der definitiven Zerschlagung von Juda auf der Seite von Babylon gestanden und hat Israel ausgelacht sogar noch. Also da hat es wirklich kein Bündnis gegeben. Der Jeremia hat in dieser Zeit zum Zedekia hat ihn inständig gewarnt. Er soll sich nicht wehren gegen den Nebukadnezar. Er soll sich nicht rebellieren, sondern soll aufgeben. Er soll die Oberherrschaft anerkennen. Sonst wird das Land zerstört. Und der Zedekia hat das abgelehnt und hat somit den Untergang von Juda eigentlich besiegelt. Der Jeremia ist natürlich dann in Ungnade gefallen. Das haben wir nicht hören. Und er ist in einen Zisternen abgerührt worden mit ganz schlammigem Boden. Und er wäre dort gestorben, wenn er nicht ein Mann hätte sich ihm erbarmt und ihn rausgeholt hätte. Der Nebukadnezar hat dann auf dem Zedekia seinen Treuebruch reagiert. Und ist ein drittes Mal ist er auf Juda einmarschiert. Hat dann ganz zügig alle Städte erobert, ausser Jerusalem, Lachisch und Aseka. Und während dieser Belagerung ist dann plötzlich wieder der Pharao Necho auftaucht und hat Anstalten gemacht, dass er Babylon will angreifen, das Heer. Und dann haben sie die Belagerung vorübergehend aufgehoben in Israel und haben sich dann um die Ägypter gekümmert. Und in Juda haben wir dann schon gemeint, oh super, jetzt ist wieder gut, oder? Die Gefahr ist vorbei. Der Jeremia hat Unrecht gehabt mit seinen Drohbotschaften. Aber leider hat es sich dann wieder gekehrt. Babylonen sind zurückgekommen. Und wie? Schlimmer als je zuvor. Im Juli 586 vor Christus, nach insgesamt dreijähriger Belagerung, ist dann die Hungersnot so schlimm geworden, dass der Zedekia mit ein paar Soldaten in der Nacht durch die Mauer durchgebrochen ist und geflüchtet ist. Hat eigentlich sein Volk im Stich gelassen. Und dann haben sie ihn verfolgt und haben ihn ziemlich gleich eingeholt. Ich frage mich immer noch, warum sie ihn so gleich eingeholt haben. In Jericho haben sie ihn schon verwischt. Und der Zedekia ist dann zum Nebukadnezar, seinem Hauptquartier, gebracht worden in Ribla. Das war Syrien. Und dort haben sie vor seinen Augen seine Söhne, am Zedekia seine Söhne, umgebracht. Vielleicht das Letzte, was er gesehen hat. Nachher haben sie ihm die Augen geblendet. Das heisst, die Augen zerstört, entweder durch Ausstechen oder durch Hitze. Das kann beides sein. Und sie haben ihn dann in Ketten auf Babylon geführt. Und dort war er bis ans Lebensende im Gefängnis, bis er gestorben ist. Und ich denke, er hat recht viel Zeit gehabt, um über die Verheißungen von Jeremia nachzudenken und seine Beziehung über Gott. Und wir können nur hoffen, dass er nicht noch zur Besinnung gekommen ist, weil wissen tun wir es nicht, es wird nicht berichtet. Jerusalem aber ist dann eingenommen worden, zerstört, mit äußerster Härte. Man hat den Tempel völlig zusammengeschlagen. Man hat die wunderbaren Gebäude von Jerusalem hat man auch kaputt gemacht, zerstört, verbrannt. Am Erdboden gleich gemacht, die Verteidigungsmauern, die aufgestellt waren, haben wir auch abgerissen und zertrümmert. Und die Bevölkerung ist deportiert worden, außer den Ärmsten und den Einflusslosen, die haben wir im Land gelassen. Nur ganz wenige war erlaubt, dass sie bleiben können. Unter ihnen auch Jeremia. Weil, als der Nebukadnezar eingerückt ist, war der Jeremia im Gefängnis. Und dann war es natürlich gerade auf der Seite von Babylon. Und dann haben sie ihm gesagt, du darfst wählen, willst du mitkommen auf Babylon oder willst du da bleiben? Und er hat gewählt, zum Bleiben. Er wollte dort bleiben. Dann die wichtigsten Führer, wie zum Beispiel Hohepriester Seraja und seine Gehilfen, sind alle zum Nebukadnezar geführt worden, auf Ribla in Syrien, zu dem Hauptquartier, und sind alle gnadenlos hingerichtet worden. Ein riesen Blutbad hat es gegeben. Und die einst grossartige Stadt ist dann in Ruinen dargelegen. Jerusalem, Juda, ist nicht mehr der Ort gewesen, wo Gott auf der Erde gewohnt hat. Und es ist auch nicht mehr der Platz gewesen, wo Gott das Bundesvolk gelebt hat. Es hat eigentlich kein Bundesvolk mehr gegeben, in gewissem Sinn, in dieser Phase. Es ist nur noch ein Haufen Schutt dort gelegen und ein Zeuge von einem ganz schlimmen Gericht, von einer Katastrophe. Man kann sich ja schon auch fragen, wie hat denn Gott so grausam können sein? Oder warum so ein schlimmes Gericht? In 2. Chronik, das können wir auch mal aufschlagen, 2. Chronik 36, Vers 15. Vers 15 und 16. Da heißt es: Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, also Propheten, früh sich aufmachend und sendend, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung, das ist der Tempel. Aber, was haben sie gemacht? Sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Also Gott hat so lange Geduld gehabt. Und er hat eigentlich ursprünglich gesagt, er würde schnell das Ende herbeiführen, wenn sie so von Gott abfallen. Und es ist dann nicht so schnell gegangen. Viele Versuche, das Volk umzukehren durch Propheten, auf den richtigen Weg zu bringen, hat es immer gewarnt. Aber sie haben es abgelehnt, sie haben Propheten verlacht, sie haben ihnen sogar teilweise Gewalt angetan. Und es ist so schlimm geworden, dass das Mass einfach voll war. Das Mass der Schuld war voll und Gott hat gesagt, jetzt gibt es keine andere Lösung mehr, als dass sie das Gericht erleben. Sie haben den Bund von Gott mit Füßen getreten. Und darum hat ihnen Gott das Land weggenommen. Sie haben die Rolle, ihre Rolle als Söhne und Töchter von Gott haben sie abgelehnt. Sie haben sogar nicht mehr gelebt. Und darum haben sie jetzt müssen auch wirklich so leben, ohne Gott. Im Exil, auch ohne Land. Und jetzt ist etwas wichtig. Gott hat das Ganze als Züchtigung angeschaut, als Disziplinierung. Er hat nicht wollen, etwas enden lassen, etwas abschliessen, Gott das Volk auf die Seite stellen, definitiv, sondern er hat es wieder wollen herstellen. Das war sein Plan. Natürlich mit einem schrecklichen Gericht, aber der Gedanke war, um etwas weiterführen, neu herstellen und weiterführen. Aber jetzt haben sie müssen ganz klar erkennen, ein Volk, das vom einen wahren Gott abfällt und lieber Götze arbeitet von den Heidenvölkern, Götze, die nicht einmal reden können, so ein Volk ist nicht würdig, Gottes Tempel auf dieser Erde zu verwalten. Und sie haben es nachher schon gemerkt, aber es war leider zu spät dann. Wir leben heute in der Gnadenzeit. Trotzdem hat Israel nicht in der Gnadenzeit gelebt. Wir können lange warten auf so ein Gericht, wie es hier erlebt haben. Also in der Gnadenzeit inne, die hört dann auch mal auf. Aber in der Gnadenzeit ist die Gefahr eigentlich viel grösser, dass man Gott als liebes Grossväterli beachtet oder behandelt, wo ja keiner fliegen kann, bis zu Leid tun. Jeder beliebige Mensch kann Gott lästern und fluchen und es passiert nichts. Es ist einmal, also ist jetzt ein kleiner Einschub. Ja, dort, ich habe mal eine Geschichte gelesen, vor ein paar Jahrhunderten, da hat einer Gott gelästert in einem Restaurant, also ist, ja, Mittelalter oder so. Und dann hat er eben genau das gesagt: Ja, Gott, wenn es ihn wirklich gäbe, dann würde jetzt ein Blitz vom Himmel kommen, mich erschlagen. Und dann hat es dort den Hubschwadel gehabt, das war so ein mächtiger Brocken. Der Hubschwadel, der ist dann aufgestanden und hat dem kleinen Lästerer eins abgeschmiert. Und hat gesagt, nein, für das muss Gott nicht einen Engel schicken, das kann ich auch machen. Also das ist ja so ein Episode, nicht? Aber in der Regel ist es ja schon so, oder? Dass Gott jetzt ja nicht direkt straft. Wir sind in der Gnadenzeit. Und doch, es ist so ungehorsam gegen Gott, hat jetzt schon ganz klare Konsequenzen. Immer. Schon genau das, was der Teufel uns einreden. Sünde hat keine negativen Konsequenzen. Keineswegs wirst du sterben, hat die Schlange zu der Eva gesagt. Hat keine Konsequenzen, stimmt nicht. Und das gilt auch für die Gläubigen. Aber wir Gläubigen, wir können es abwenden von diesen Konsequenzen, indem wir umkehren, dazu stehen und Gott um Vergebung bittet. Und Buß tun heisst dann nachher auch, probieren es nicht mehr machen, oder? Nicht nur Vergebung bitten, sondern auch umkehren, wirklich. Und wenn wir es nicht tun, wenn wir nicht im Ungehorsam bleiben, dann wird es Auswirkungen haben, einerseits in dem, dass Gott sein Segen wegzieht und das merkt man vielleicht gar nicht so ganz fest. Man hat ja keinen Vergleich, wie es wäre mit dem Segen und wie es ohne Segen. Man hat vielleicht gedacht, das ist jetzt einfach normal, das ist jetzt einfach so. Dabei könnte es vielleicht ganz anders sein. Und das andere ist auch, dass die Auswirkung die ist, dass wir ewigen Lohn im Himmel verlieren können. Er kann sich mindern oder er kann ganz verloren gehen. Ewigen Lohn verlieren, ich rede nicht vom Heil, ich rede vom ewigen Lohn. Und das ist mega schlimm. Ewig. 1. Korinther 3 redet von dem, dass es Gläubige gibt, die gerettet werden, aber völlig ohne Lohn. Ich lese das mal vor. Stellt ihr vielleicht ein, 1. Korinther 3, 15. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Gerettet wie durchs Feuer, da brennt er alles weg, oder? Also das ist eigentlich eine Rettung ohne Lohn. Was für ein gewaltiger Verlust. Gerade auch vielleicht wegen irgendwelchen kleinen irdischen Sachen, wo man so dran hängt und klammert und verliert in der Ewigkeit so etwas Gewaltiges. Also es lohnt sich echt nicht. Und für die Nichtgläubigen wird es auch ein schlimmes Erwachen geben, wenn sie merken, die Christen haben doch recht gehabt. Meine, uns bringt es dann nichts mehr, zum sagen, ja, wir haben es ja gewusst, ich habe es immer gesagt, haha, nein, dann bringt es und ihnen bringt es leider auch nichts. Die Jeremia hat zum Beispiel den Juden nicht können beweisen, dass die Prophezeiungen wahr sind. Und wir können niemandem beweisen, dass das Evangelium wahr ist. Beweisen. Aber wir wissen, das ist wahr. Und beim Evangelium geht es um die Rettung vor einer Katastrophe. Nämlich vor einem Gericht, das nicht aufhört. Das Gericht in Jerusalem, das hat mal aufgehört. Auch für die, die gestorben sind, das hat aufgehört. Aber das, was nachher kommt, eigentlich das Gericht, das hört nie auf. Und das heisst im Hebräer 10, Vers 31, man meint immer, das sei ein alttestamentlicher Text. Aber das Neue Testament, es ist furchtbar. in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Für die Nichtgläubigen ist es furchtbar. Und aus dem Grund wollen wir helfen, Menschen zu warnen. Auf eine gute Art und Weise. Vielleicht haben einige von euch das Traktat im Briefkasten gehabt, vor ein paar Tagen zu Bülach. Das war eine gute Absicht, aber es ist, ich habe gefunden, es ist mega plump und fast wie die Bibel und Toren rumschlagen. Also so meine ich es überhaupt nicht. Aber wir wollen helfen, den Menschen umzukehren. Und wissen, das ist manchmal mega schwer. Der Jeremia war einer der ärmsten Könige im Reich Gottes. Der hat ja praktisch keine Frucht erlebt. Zeitlebens haben die Leute ihn ausgelacht und irgendwie nicht auf ihn gehört. Und bei uns kann es manchmal vielleicht auch so sein. Und doch wollen wir uns dafür einsetzen und uns dafür antreiben lassen. Jetzt, wie ist es im Land weitergegangen, in Israel? In Juda, was war noch dort? Als die Babylonier das Land verlassen haben, war es ein Schutthaufen. Es war alles zusammengeschlagen. Nur noch wenige und einfache Leute haben im Land gelebt. Viele Bauern, von denen, die nicht waren, die meisten Bauern. Und der Nebukadnezar hat einen Juden als Gouverneur gesetzt, den Gedalia. Und der Gedalia musste dann so ein bisschen die Angelegenheiten von diesen verbliebenen Leuten noch regeln. Und er hat sich in Mizpah sein Quartier aufgeschlagen und war ganz Babylon treu gewesen. Das ist 7 Monate gut gegangen. Nach 7 Monaten, das ist nicht gerade sehr lang, hat es einen Kampf gegeben, beziehungsweise muss ich anders sagen, hat es Männer gehabt, um den Ismael, einen Mann namens Ismael, und der hat einen Aufstand angezettelt gegen den Gedalia. Der Gedalia ist umgebracht worden. Und dann hat es einen Kampf gegeben zwischen den Männern von Ismael und den Männern von einem Johanan. Und die haben gegeneinander gekämpft. Und dann ist es zu einer Flucht gekommen. Die Männer um den Ismael sind auf Ammon geflüchtet aus dem Land und viele von den verbliebenen Leuten in Juda sind dann geflüchtet mit dem Johanan auf Ägypten. Der Jeremia hat es gezwungen, zum mitzukommen. Der hat nicht wollen, aber er musste mitkommen. Man sagt, also, das ist dann die Überlieferung, die sagt, er ist dann in dem Land in Ägypten gestorben. Und es war so, dass dann Juda ist noch leerer geworden, als es vorher schon war. In Ägypten hat der Jeremia nochmal eine Offenbarung bekommen von Gott. Und er hat gesagt, Nebukadnezar würde an dieser Stelle, wo die Juden ihre Zuflucht gesucht haben, seine Zelte aufschlagen. Und das ist wirklich passiert. Nebukadnezar hat dann Ägypten erobert, hat sein Weltreich eingliedert. Und das Gerichtsurteil, Ägypten zu erobern und zum Teil zu zerstören, würde sich auch auf die nicht-jüdischen Flüchtlinge, auf die jüdischen Flüchtlinge beziehen, die dort Asyl gesucht haben. Also viele von den Juden, die geflüchtet sind, sind dort auch wieder unter die Räder gekommen. Und übrigens, die Leute um den Johanan, die sind geflüchtet aus dem Land, weil sie Angst haben, die Babylonier würden ihnen den Mord am Gedalia anhängen. Also ihr seht, ein Unglück hat das andere irgendwie gejagt und Umstände sind schwierig gewesen. Und so ist also das verheißene Land Kanaan wirklich zusammengeschlagen gewesen und ist weitgehend leer gewesen. Gott hat seine Warnung letztlich wahrgemacht. Und wisst ihr, das ist heute auch noch so. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, wir wissen jetzt, das steht, es kommt dann mal ein Gericht, es kommt dann mal die Wiederkunft von Jesus. Aber es kommt uns vor, als würde es ja, ich weiß auch nicht, noch lang nicht gehen. Aber irgendwann kommt eine Sekunde, was anfängt. Irgendwann. Und Gott hat es gesagt. Wir lesen im 1. Könige 9, 6 bis 8. Er hat gewarnt, wenn ihr euch von mir abwendet, ihr und eure Kinder, und meine Gebote und meine Ordnungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht einhaltet, sondern hingeht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, dann werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und im Vers 8, und dieses Haus wird eine Trümmerstätte werden. Er hat es gesagt und es ist passiert, nach langer Zeit. Die meisten übriggebliebenen Juden sind jetzt im fernen Babylon daheim gewesen. Ohne Tempel, ohne Priesterwesen, eigentlich abgeschnitten vom geistlichen Leben. Weil es ist gar nicht mehr möglich gewesen, um das Leben, das Gesetz haben sie nicht mehr leben können, aber in den wesentlichen Teil. Und was das für sie bedeutet hat und wie sie dann dort gelebt haben in Babylon, werden wir in 2 Wochen anschauen. Aber in all dem hat schon Gnade von Gott wieder durchgeleuchtet. Das ist manchmal das Interessante, oder? Gerichtsbotschaften und Gnadenbotschaften sind auch bei den Propheten recht nahe gewesen, zum Teil auch wieder abwechselnd. Und das lesen wir noch als letzte Stelle in Jeremia 46, Vers 27. Dort sagt Gott, du aber, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. Und ich denke, das ist vielleicht gerade für die gläubigen Juden gewesen, oder? Weil die sind ja da, die sind nicht ausgenommen gewesen, die sind mit drin in der Gerichtsszene gewesen. Aber die haben sich sicher angesprochen gefühlt da. Du aber, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und sei nicht niedergeschlagen, Israel. Denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Und Jakob wird zurückkehren und ruhig und sicher sein. Und niemand wird ihn aufschrecken. Also schon dort beim Gericht ist dann schon voraus, schau kommen, dass es wieder kehren wird. So ist Gott. Er schaut schon wieder Gnade. Amen. Genau, in zwei Wochen schauen wir dann weiter. Jetzt haben wir gerade ein bisschen dranbleiben. Spannend.